Meine Eltern sind eingefleischte Milchbauern gewesen. Wir waren einer von den Ersten, die was Soja angebaut haben. Der Papa hat gemeint, das wird bei uns nichts. Und ich habe aber gesagt, ich möchte es aber probieren.
Ich war schon erstaunt. Für mich war es ja da das erste Mal, dass ich wen kennengelernt habe, der was beides macht. Auf der anderen Seite die Rinder, auf der anderen Seite die Sojaproduktion mit der Tofu-Produktion.
Es gibt immer Wege, wenn man will. Unsere Kunden sind eigentlich 80-90% schon Flexitarier, die essen auch Fleisch.
Tofu ist ja jetzt was, wo ich sagen muss, persönlich, mir schmeckt er gar nicht. Also er schmeckt ja eigentlich noch nichts.
Ich habe dieselbe Einstellung gehabt wie du am Anfang. Dann habe ich mir überlegt, entweder ich mache es besser oder ich lasse bleiben.
Ja, da muss es eben nicht immer Fleisch sein und ich glaube, da muss wirklich in uns alle ein bisschen Umdenken stattfinden.
Ich möchte eben, dass die Leute ein bisschen ein Gespür kriegen, wie koche ich mit dem Tofu, was kann ich alles damit machen. Die sagen, bist du narrisch, so gute Sachen kannst du mit dem Tofu machen.
Herzlich willkommen zum Podcast von Landschaft Leben. Wer nichts weiß, muss alles essen. Und ich darf heute bei mir eine tolle Persönlichkeit begrüßen, nämlich die Isabel. Die Isabel macht ganz was Besonderes. Sie ist Bärin im Waldviertel, eine sehr junge Bärin. Sie hat ihren Mann mitgebracht, den Bernhard. Und ich habe es kennenlernen dürfen bei einer Veranstaltung im Stadtkino und da sind wir so zu reden gekommen. Und dann erzählt sie mir so, ja, sie produziert Tofu, also sie hat selber Sojaproduktion und ja, wir reden und unterhalten uns über das Thema. Und plötzlich erwähnt sie, naja, sie tut aber auch Rinder mästen, im speziellen Kalbinnen und produziert auch Fleisch. Und diese Kombination habe ich extrem spannend gefunden und haben mir gedacht, die Isabel, die muss ich unbedingt einmal zu mir einladen zum Podcast und jetzt einige Monate später sitzt du schon bei mir da in Schlappming. Isabel, danke, dass du meiner Einladung gefolgt bist und schön, dass du gekommen bist.
Danke, Hannes, freut mich voll, dass ich heute da sein darf. Ich verfolge deine Podcasts ja schon eigentlich fast seit Anfang an. Das war eigentlich immer ein großer Wunsch von mir, dass ich da sein darf und jetzt darf ich wirklich da sein. Und ja, super.
Ja, schön, dass du da bist und schön, dass du ein Fan bist. Wir haben gerade schon im Vorfeld gesprochen, mein letzter Podcast war ja mit dem Nino und den hast du natürlich auch angehört, der ist wirklich eingeschlagen wie eine Bombe, also war ein super Gespräch. Und umso mehr freut es mich, dass ich heute mit dir sozusagen die Fortsetzung machen darf und wieder wen aus der Landwirtschaft auch bringen darf. Und ich denke, das zeigt auch, wie innovativ Landwirtschaft sein kann, vor allem auch, wie innovativ junge Menschen sind. Und ja, mir taugt das voll, dass du daheim am Betrieb so Gas gibst. Isabel, erzähl mal ein bisschen genauer, wo du herkommst, deinen Werdegang vielleicht auch ein bisschen, dass wir ein bisschen ein Gefühl kriegen zu dir. Ja.
Ja. Ich komme aus Sissenbach bei Rapsener Teier, das ist im schönen Waldviertel. Ich habe von Anfang an immer schon Bärin werden wollen und habe dann eben auch die Fachschule besucht, eine landwirtschaftliche Fachschule. Habe dann auch gleich im Master anschließend gemacht, weil für mich war eben auch Buchhaltung immer auch schon ein wichtiges Thema, dass man im Betrieb buchhalterisch eben auch darstellt, wo sind meine wichtigsten Einnahmenquellen etc. Und ja, so.
Bist gleich voll eingestartet sozusagen.
Ja, genau.
Mit der Ausbildung und hast dann echt, macht auch gleich weiter.
Ja.
Das heißt, bist du die einzige Tochter vom Betrieb oder gibt es Geschwister am Hof?
Nein, ich habe 3 Schwestern. Die sind 8, 9 und 10 Jahre älter als ich. Das heißt, ich bin die Jüngste. Haben eine ganz andere Richtung eingeschlagen, eigentlich alle 3. Aber bei mir war es schon von vornherein klar, dass ich die Landwirtschaft übernehmen will.
Voll schön. Also wenn das so klar da ist beim Menschen, das gefällt mir immer total, wenn einer weiß, was er will. Das heißt, du hast Facharbeiter gemacht, Master gemacht und bist dann gleich daheim so voll eingestiegen im Betrieb oder hast du vorher auch noch was anderes angeschaut? Also bist du arbeiten gegangen einmal oder hast du noch einen Beruf gelernt oder was hast du gemacht?
Ja, ich habe bei einem großen Landtechnikhersteller angefangen zum Arbeiten, 40 Stunden. Damals nur, wie meine Eltern eben im Betrieb gehabt haben. Und damit ich da auch mal ein bisschen eine andere Welt kennenlerne, was auch gut war, so bin ich auch ein bisschen in das Prozess mäßige reingekommen, wie bringe ich was besser voran, was sind die wichtigsten Kernpunkte etc. Und das hat uns auch voll super bei unserer Direktvermarktung weitergeholfen. Wir haben auch oft Lessons learned gemacht und geschaut, wie können wir effizienter werden. Ja.
Das heißt, du hast dann gearbeitet und dann irgendwann einmal wird der Vater gesagt haben, so Dirndl, jetzt warst du ein Übernehmer.
Genau. Wir wollten aber von vornherein beide dann eine andere Richtung eben einschlagen. Milchviecher war wirklich ein wichtiger Standpunkt bei unserem Betrieb, aber wir haben halt dann gesagt, ja, wir täten trotzdem noch nebenbei gern arbeiten gehen, weil wir sie halt auch gut mit unseren Arbeitskollegen verstehen. Sind auch alle von landwirtschaftlichen Betrieb, weil es eben eine Landtechnikfirma ist. Und haben dann eben auch gesagt, ja, wie können wir es machen, damit wir arbeitszeitmäßig ein bisschen runterkommen und sind dann eben auf die Kalbinnenmast gekommen, damit wir so weiter wirtschaften.
Kennen sozusagen. Du, und das heißt, das war mal wahrscheinlich einmal so eine Konfrontation daheim, oder? Du hast mir im Vorfeld erzählt, ihr wart ja wirklich ein sehr erfolgreicher Milchviehbetrieb. Ja. Hat der Vater gleich ja gesagt, juhu, oder hat er gesagt, überleg dir das gut?
Ja, meine Eltern sind eingefleischte Milchbauern gewesen. Und wie wir dann eben auch gesagt haben, wir möchten in die Direktvermarktung starten und eben aber auch mit einem Tofu direkt vermarkten starten, hat der Papa gleich mal gemeint, du hast einen boscher Mensch, es wird uns keiner ankaufen. Aber wie wir dann den ersten Tofu in die, es waren am Anfang 3 Bauernläden gegeben haben, war der innerhalb von einem halben Tag ausverkauft.
Das heißt, du hast einmal wahrscheinlich einmal anfangen müssen, überhaupt Soja zu produzieren. Da haben wir einen Betrieb.
Ja.
Ist das bei Einkommen, Waldviertel ist ja nicht so das klassische Anbaugebiet für den Soja, oder?
Nein, wir waren einer von den ersten, die was Soja angebaut haben und haben eben auch, der Papa hat gemeint, das wird bei uns nichts. Und ich habe aber gesagt, ich möchte es aber probieren, weil es passt gut in unsere Fruchtfolge, es ist eine Leguminose, probieren wir es einfach einmal. Und das war gleich neben der Hauptstraße und da hat mein Papa gesagt, na super, das sehe ich dir wieder.
Sehen wir Nachbarn und alle was vorbeifahren.
Ja genau, jeder der was vorbeifährt, sieht es gleich, wenn es nichts wird. Aber es ist uns ganz gut geglückt und ich habe auch schon im Hinterkopf gehabt, ich möchte den Soja gern veredeln. Und so bin ich dann auch am Tofu gekommen, weil der Tofu ist ein irrsinnig gesundes Lebensmittel, hat alle essentiellen Aminosäuren, hat irrsinnig viel Eisen, Vitamine. Und ja, das war meine innere Passion, die leider ein bisschen zu einer gesünderen Lebensweise hinzuführen, sagen wir so.
Das finde ich ja spannend. Ich habe ja anscheinend jetzt immer mehr Gäste, die was beides machen. Ich habe ja einen Hermann Fleischlos bei mir gehabt, die beiden Vater und Sohn, die was mir erzählt haben, die was ja quasi mit Pilzen das machen. Auch ein sehr, sehr toller Podcast.
Das stimmt, ja.
Und quasi gleichzeitig den Neuburger, den sag niemals Leberkäse zu ihm, kennt man glaube ich die Werbung. Also beides produzieren und du machst eigentlich jetzt auch das Gleiche. Du hast quasi Fleisch und Tofu und du sagst ein bisschen, du willst die Leute da hinbringen, ein bisschen gesünder. Das heißt, sie sollten nicht immer Fleisch essen, deiner Meinung nach.
Ja, natürlich. Ich meine, der Körper ist der Tempel und du solltest dein Körper nur die besten Lebensmittel zuführen. Und entweder man vergiftet sie schön klarweise mit den Lebensmitteln, die was man zu sich nehmen, oder man wird immer besser oder der Körper wird immer gesünder, sagen wir so. Und das war für mich eben, ich habe selber an mir erfahren, wir essen selber unter der Woche eigentlich hauptsächlich vegetarisch, wir essen nur 2-mal in der Woche Fleisch und wenn wir dann Fleisch essen, ein wirklich qualitativ hochwertiges Fleisch von einer guten Freundin von mir, die was auch selber direkt Vermarktung hat, ja, da kaufen wir unser Fleisch und das finde ich irrsinnig wichtig, dass man nicht nur regional seine Lebensmittel konsumiert, sondern eben auch auf die Qualität und eben auf die Lebensmittel schaut, genau.
Das heißt, die Rinder, die Kalbinnen, die stehen ja bei euch am Betrieb, die darfst du aber nicht direkt vermarkten, habe ich jetzt rausgehört?
Nein, die werden direkt, die kommen zu einem Schlachthof und werden dann eben vermarktet,
werden
genau.
Vermarktet in Lebensmittelhandel oder Großhandel. Das heißt, wie leben die bei euch? Haben die Auslauf, der Nino hat ja das damals so gut beschrieben jetzt im Podcast, wie
genau.
Er seine Viecher hält, ist das bei euch ähnlich oder wie ist da eure Situation?
Ja, wir haben einen großen Rinderstall. Das ist ein sogenannter Kaltstall. Das heißt, es ist draußen genauso kalt wie drinnen. Ist 13 Meter hoch, die Viecher haben viel Platz, die liegen auf Stroh und haben eben einen Auslauf. Ja.
Okay, das heißt, du hast mir also die Worte einmal Bio.
Ja.
Ist aber jetzt, weil es keine Weide machen könnt,
genau,
quasi nicht mehr möglich.
Mhm.
Aber quasi arbeitet grundsätzlich noch, wie wenn unser Biobetrieb wäre, nur mhm, dass ihr jetzt nicht nur einen Hof die Weiden habt, sozusagen.
Genau.
Und das heißt, deswegen isst du jetzt beim Fleisch gar nicht deine eigene Kalbin, sondern holst da bei einer Freundin quasi das Fleisch. Kann man das jetzt so?
Genau.
Das habe ich jetzt, okay, ja, habe ich richtig, ja, verstanden. Tofu ist ja jetzt was, wo ich sagen muss, persönlich, mir schmeckt er gar nicht. Also er schmeckt ja eigentlich noch nichts. Ich habe ja mal eine Freundin gehabt, die Veganerin war und war dann immer frustriert, weil ich mir nicht habe, ich weiß nicht, was ich da gerade tue, da nichts irgendwie in meinen Mund rein, weil es noch nichts schmeckt. Ist das immer noch so oder kann man Tofu inzwischen ein bisschen besser machen?
Also so habe ich, ich habe dieselbe Einstellung gehabt wie du am Anfang. Ich habe mir einen Tofu im Lebensmittelgeschäft gekauft und habe mir gedacht, boah, schmeckt richtig, überhaupt nicht gut. Und dann habe ich mir überlegt, entweder ich mache es besser oder ich lasse bleiben. Und ich finde, ich habe das relativ gut geschafft, gemeinsam mit meinem Mann. Wir haben ein Jahr lang experimentiert, wie wir den Tofu besser machen, wie wir einen Geschmack reinbringen mit Kräuter, Gewürze und er wird bei uns eben auch in einer Marinade gelegt.
Wo lernt man das jetzt, Tofu machen? Gibt es da einen Kurs in Österreich? Kann man da hingehen? So einen Kochkurs? Oder wie funktioniert sowas?
Gibt leider keinen Kurs, wo man das lernen kann. Also zumindest habe ich damals in der Corona-Zeit habe ich keinen Kurs gefunden, wie man Tofu richtig herstellt. Wir haben da Leute in Berlin gefragt, die was eben auch Tofu herstellen und haben sie aber auch viel durch Recherche, YouTube-Videos von Chinesen eigentlich, ja, wie die Tofu herstellen. Und ja, dann haben wir auch so Taiwanesen angerufen, wie die Tofu machen. Genau.
Und so habt ihr dann das hingebracht. Und jetzt habt ihr die Marke Waldviertler Tofu.
Ja.
Gibt es ja bei den Direktmarkt dabei, aber auch online, habe ich gehört, gell?
Mhm.
Und wie läuft das jetzt? Das heißt, ihr habt die Marke gegründet, verkaufen wir mal den ersten Tofu, du hast gesagt, der war am Vormittag aus. Wie stark ist jetzt die Nachfrage? Wie können wir uns das vorstellen?
Ja, das ist wirklich gut eingeschlagen, also wie wir den Tofu angefangen haben zum Verkaufen. Aber wir haben eben auch haben sie auch auf Social Media angemeldet und sind auf Instagram und Facebook und haben dadurch eben auch relativ viele Bauernläden generieren können, aber auch durch das gute Mundpropaganda. Weil wir haben dann Fleischesser oder auch Vegetarier, es haben sich viele bei uns gemeldet per Mail oder haben uns angerufen und haben gesagt, boah, so einen guten Tofu haben sie noch nie gegessen. Und teilweise sind dann so Mails gekommen, bitte hört's nie wieder auf zum Produzieren, wir haben noch nie so einen guten Tofu gegessen. Und ja, das hat uns halt am Anfang, jeder Anfang ist schwer, das hat uns am Anfang irrsinnig viel Kraft gegeben, dass wir da weitermachen und dass wir am richtigen Weg sind.
Und ist da der richtige Weg, beide Standbeine zu haben, auf der anderen Seite die Rinder, auf der anderen Seite die Sojaproduktion mit der Tofu-Produktion? Ist das, oder kriegt es da von den Kunden teilweise, dass vielleicht Veganer sagen, hey, das ist ja nicht in Ordnung, dass es Rindfleisch produziert, kriegt sowas so Rückmeldungen oder gar nicht? Oder wer sind eigentlich die Kunden, sagen wir es einmal so?
Unsere Kunden sind eigentlich 80-90% schon Flexitarier, die essen auch Fleisch, zumindest was ich jetzt mitgekriegt habe. Wir haben aber auch einige Veganer unter unseren Kunden. Unter anderem war mal bei uns eine Einkaufsgemeinschaft, das waren lauter Veganer. Und da haben wir miteinander bei uns Tofu produziert. Und das hat einer aber voll getaugt. Wir sind aber auch in unseren Rindfischstall gegangen und habe einer aber auch was über Kreislaufwirtschaft erklärt, wie wichtig eigentlich der Wirtschaftsdünger auf unsere Felder ist. Und da hat einer davon gesagt, boah, eigentlich muss ich ein schlechtes Gewissen haben, wenn ich jetzt Veganer bin. Das hört sich alles so gut an, wie unser Betrieb funktioniert. Und habe gesagt, ja, es ist irgendwie alles miteinander verbunden und jeder Betrieb hat seine spezielle Schiene oder ja, und das hat für ihn halt einfach voll zusammengestimmt. Ja.
Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, dass man redet miteinander, ja, dass man das aufklärt. Das ist ja das, was der Nina da gesagt hat, das Reden miteinander, wenn die Leute am Hof kommen, sie das anschauen. Und das kommt bei euch auch vor. Also das heißt, da kommen die Kunden auch und sagen, du zeig mir das einmal, sag das einmal her, quasi, das kann man sich anschauen bei euch.
In kleinere Gruppen schon. Es haben sie jetzt, hätte sich ein Bus bei uns auch schon mal angemeldet, aber 40 Leute durch einen 40 Quadratmeter Tofu-Produktion ist für mich rein hygienisch nicht das Optimale, sagen wir so. Aber so einzelne Personen sind immer recht herzlich eingeladen. Es waren jetzt schon ein paar bei uns da und haben sich die Tofu-Produktion, wenn wir Tofu produzieren, angeschaut, wie wir das machen. Und ja, wir haben da jetzt keine Hemmungen, dass wir unseren Betrieb nicht herzagen würden.
Und seid ihr beide im Feuerwerk, du und der Bernhard, also du und dein Mann, oder geht noch wer nebenbei arbeiten? Wie ist das jetzt bei euch?
Wir gingen beide noch 20 Stunden arbeiten. Mhm. Ja, von Montag bis Mittwoch zum Mittag eigentlich. Und dann ab Mittwochnachmittag steht das schon für die Direktvermarktung zur Verfügung. Da tun wir unseren Soja waschen und Eiwacker, die Maschinen herrichten und waschen. Und Donnerstag ist eigentlich unser fixer Tofu-Produktionstag. Da produzieren wir dann 12, 13 Stunden unseren Tofu. Von 6 in der Früh bis um 6 am Abend, 6:30, je nachdem, wie viel wir haben. Und am Freitag am Vormittag wird immer ausgeliefert.
Das tut es auch selber?
Genau. Wir dann selber ausliefern. Und alles, was weiter weg ist, das schickt man dann am Montag mit der Post.
Aber so habt ihr euch eigentlich ein Betriebsstandbein aufgebaut. Das heißt, mit dem 20 Stunden arbeiten gehen, habt ihr sozusagen eine Abwechslung, außer landwirtschaftliches Einkommen. Mhm. Und wirtschaftlich funktioniert das jetzt gut für euch?
Das funktioniert wirklich gut bei uns. Man muss auch dazu sagen, mein Papa hilft uns auch noch sehr viel mit den Viechern oder im Wald geht er mit uns eben auch oder auf die Felder hilft er uns auch. Also ein landwirtschaftlicher Betrieb ist einfach ein Generationenbetrieb und da helfen wir einfach alle zusammen. Und da sind wir irrsinnig dankbar, dass es so funktioniert.
Und was sagen da jetzt deine Schulkolleginnen, vielleicht die ehemaligen oder Schulfreunde, zu dieser Kombination? Weil ich muss sagen, ich war schon erstaunt. Für mich war es ja da das erste Mal, dass ich wen kennengelernt habe, der was beides macht. Mhm. Sonst hast du den klassischen Ackerbauern, ja, der was Soja produziert. Aber dass man eben Rindfleisch und Soja und Tofu Soja produziert, das ist ja da das Außergewöhnliche bei euch. Gibt es da Rückmeldungen, sagen wir da, war mutig oder dass ihr euch da drüber traut habt oder was hörst du da so?
Ja, sie finden es auf alle Fälle sehr innovativ, mutig, ja, wie du schon gesagt hast, Hannes. Ja, und manche sagen, hätte ich mir jetzt nicht getraut, aber sie sind relativ, es taugt ihnen halt einfach.
Stolz ein bisschen.
Ja.
Ein bisschen stolzer. Ja. Ja, ich finde es ja voll cool, weil ich finde es ganz, ganz wichtig, dass wir aus dem Jammern ein bisschen rauskommen in der Landwirtschaft und neue Wege beschreiten. Und du bist für mich da gerade so ein großes Vorbild auch. Vielleicht für viele, die was sagen, ja, aber bei uns sind immer Milchkühe da gestanden. Und ich glaube, dass der Schritt schon mutig ist, oder? Man, die Eltern, das weiß ich noch bei mir daheim, wie ich mit den Milchkühe aufgehört haben. Das glaube ich viel, das war ein Schmäh, aber bei mir ist dann wirklich der Fahrer gekommen, weil meine Mutter hat mit dem Fahrer geredet und hat gesagt, du, der Bub, der will jetzt mit den Milchkühe aufhören, das kann sich hinten und vorne nicht ausgehen. Und ich weiß noch, er ist dann zu mir am Hof gekommen, weil wir sind evangelisch und jetzt war das eher ein bisschen entspannter und der hat dann gesagt, du bist da sicher und traust dich da drüber und so. Also das ist schon für viele, glaube ich, ein Riesenschritt dann. Also ich hoffe, dass der Fahrer bei euch nicht gekommen ist.
Nein, mittlerweile steht mein Papa voll hinter uns, auch meine Mama. Wir helfen da alle voll zusammen. Meine Mama hilft uns eben auch immer beim Etikettieren oder die Schwiegermama, je nachdem, wer Zeit hat. Und ja, der Papa, man sieht ihm voll an, dass er komplett stolz auf uns ist. Er hätte nicht gedacht, dass das so glückt. Aber hin und wieder muss man eben auch einen Schritt ins kalte Wasser machen, damit sie das dann irgendwann rentiert oder die Samen Früchte tragen, sagen wir so.
Ja, voll schön. Und wie kriegst du das jetzt mit, Bänke in Niederösterreich? Ich weiß ja, dass bei vielen Betrieben die Situation sehr angespannt ist. Es wird viel gejammert, es wird viel gesudert. redest du dann mit so Kollegen, sagst du, geht es vielleicht neue Wege, traut euch drüber? Oder wie offen sind da andere Betriebe dann dir gegenüber?
Es wird viel gejammert, ja, aber es hat auch teilweise einen Grund. Ich meine, der Preis passt da hinten und vorne, sagen wir mal so. Entweder man muss wachsen oder man hat irgendeine innovative Idee. Sonst kann man seinen Betrieb irgendwo nicht zukunftsfähig machen. Das ist halt einmal so. Und ja, viele bleiben halt, man sieht es eben auch auf dem Höfe sterben. Viele bleiben dann eben auch hinten. Beziehungsweise habe ich auch schon mit vielen geredet, die was dann sagen, nein, ich höre dann auf, weil es werden immer mehr Richtlinien für meinen Stall. Vor allem auch jetzt mit den Vollspalten ist ein großes Thema bei uns auch in der Gegend. Hören auch etliche jetzt auf. Und ja, da muss man schon immer sagen, es gibt immer Wege, wenn man will. Und das ist halt auch immer wichtig. Wenn man ein Ziel hat oder wenn man das vor Augen hat, dann ist alles möglich.
Aber wie siehst du das im Gespräch mit den Konsumentinnen und Konsumenten? Tauscht du da aus, die was bei euch einkaufen daheim? Jetzt auch, weil du das Thema Vollspalten ansprichst, bei den Schweinen, bei den Rindern natürlich. Findest du das arg, dass sich da die Konsumenten plötzlich einmischen oder wie gehst du damit um?
Ich meine, es wird in dem Sinne teilweise nicht so eckhaft, wie die Konsumenten das eben fordern. Und das finde ich eben schade. Deswegen predige ich, ich mache Kochkurse. Ich predige auf die Kochkurse, hey, wir haben so viele regionale und super Lebensmittel. Und ich koche mit den Lebensmitteln auch immer und sage es ihnen und sage ihnen auch immer, wo sie es in was für einen Bauernladen kaufen können. Und ich bin irrsinnig stolz auf diese Betriebe, die Direktvermarkter. Ich meine, da ist jeder Direktvermarkter in dem Sinne ein innovativer Betrieb, weil jeder Direktvermarkter hat irgendwo mal eine Idee gehabt und hat sich dann drüber getraut, dass er das anpackt. Und ich bin irrsinnig stolz drauf, wenn ich in unserem Bauernladen bei uns in der Gegend reinschaue, was wir für tolle Lebensmittel drin haben. Und das sage ich auch und meine Kunden eben auch.
Und wie siehst du das bei den Bauern selber? Weil ich stelle ja oft fest, dass wir Bauern halt auch oft nicht da einkaufen oder auch nicht so einkaufen, eigentlich so, was unseren Werten entsprechen sollte. Das heißt, der Bauer sudert sehr gern über die Konsumentinnen und Konsumenten. Ich erlebe es aber immer wieder, wenn ich auf Betriebe bin, plötzlich liegt für S-Budget ein Kastau, der Butter S-Budget, wo ich mir denke, naja, was erwartest du dann? Also wenn du selber nur das Billigste kaufst oder der Kühlschrank, wo ein Biobauern kein einziges Bioprodukt rein ist, und das muss ich sagen, das ist nicht die Ausnahme, das ist die Regel, da passt halt für mich viel nicht zusammen. Ja? Also kriegst du das ein bisschen in deinem Umkreis auch mit oder hast du Einblick bei anderen Betrieben oder weniger?
Ja, da hast du eigentlich recht, aber ich versuche das halt dadurch, ich versuche selber immer ein gutes Vorbild zu sein. Ich kaufe eigentlich alle meine Lebensmittel im Bauernladen, außer das, was ich jetzt nicht kriege. Und das ist ziemlich wenig, was ich nicht kriege im Bauernladen, weil bei uns gibt es wirklich fast alles. Und ich kaufe auch nur saisonal. Wenn es jetzt zum Beispiel, jetzt gibt es nur Rotkraut oder Kraut, dann kaufe ich halt nur das Gemüse. Ich brauche nichts anderes. Ich meine, die Natur gibt uns vor, was wir jetzt gerade essen müssen. Warum müssen wir jetzt gerade eine Gurken oder eine Kiwi essen, wenn wir jetzt nicht gerade Saisonalität Karotten oder Rotkraut ist.
Das heißt, du tust ja auch kochen selber. Ja. Du hast gesagt, du magst auch Kochkurse. Das heißt, du kochst gern.
Genau.
Ja.
Ja, ich möchte eben, dass die Leute ein bisschen ein Gespür kriegen, wie koche ich mit dem Tofu, was kann ich alles damit machen. Und da sind meine Kunden oder die Kochkursbesucher immer voll super drauf. Die sagen, bist du narrisch, so gute Sachen kannst du mit dem Tofu machen. Ja, und da kriege ich teilweise WhatsApp-Nachrichten und Mails noch immer Wochen später, wo sie sagen, hörst du den Kochkurs, der hat mir so gefallen und wann machst du ihn mal wieder an?
Ja, da werden wir gleich aufrufen dazu. Also, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wenn ihr mit Tofu kochen lernen wollt, dann macht es bei der Isabel einen Kochkurs, schreibt sie auf Insta, wo auch immer. Da kriegt man selber Lust, wenn man dir zuhört. Also da ist ein Freit dahinter, das finde ich total schön. Und das heißt, da zahlt man eine Kleinigkeit, oder? Einen kleinen Beitrag und dann ist man schon dabei, oder?
Genau. Also ja, der Kochkurs kostet jetzt nicht die Welt, sagen wir so. Ich schaue aber auch immer, dass ich mit regionalen und saisonalen Lebensmitteln koche. Und genauso ist mein Kochbuch, das, was die dann eben auch kriegen, ausgerichtet. Ich habe immer zu jeder Jahreszeit andere Gerichte. Und ja, da will ich eben auch die Leute dazu animieren, dass man jetzt im Winter keinen Wrap mit einer Gurken oder mit irgendeinem Gemüse macht, was jetzt gerade keine Saison hat, sondern einen Wrap macht mit Kraut und ja, und irgendwas anderem halt, was halt gerade Saison hat. Und das taugt einer halt auch irrsinnig. Beziehungsweise kann man auch mit Tofu Lasagne machen, die was irrsinnig gut ankommt. Und meine beste Freundin hat letztens erst die Lasagne gekocht und hat ihre Brüder und ihren Papa auftischt und die haben nicht gemerkt, dass da Tofu drin ist.
Vielleicht muss man es ja ab und zu so dann schaffen, jemanden etwas einmal unterzujubeln. Ja. Aber mir ist das auch so gegangen, ich muss wirklich sagen, das Betty zum Beispiel von Hermann Fleischlos, das habe ich mir jetzt auch ein paar Mal gemacht. Das ist auch was, wo ich mir denke, ja, wenn es das gut würzt, wenn es das ist unglaublich gut, wie das auch schmeckt. Und ja, dann muss es eben nicht immer Fleisch sein. Und ich glaube, da muss wirklich in uns auch ein bisschen Umdenken stattfinden. Obwohl jetzt war ich gerade, muss ich auch erzählen, vor kurzem in Südafrika und dort wird halt nur Fleisch gegessen. Also Fisch und Fleisch, was anderes kennen die eigentlich nicht. Also da sind wir ja vom Fleischverzehr, da sind wir ja komplett hinten. Also das ist wirklich Fleisch, 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 alles andere hat da keinen Platz. Oder eben natürlich alles, was aus dem Meer kommt. Aber das habe ich sehr spannend gefunden. Also, und dort ist aber der Wunsch, noch mehr Fleisch zu essen. Ja, also mit jedem, was redest, der sagt, ja, nein, also wenn es irgendwie geht, noch mehr Fleisch, gucke ich mir die Fleischproduktion an. Also das ist schon, glaube ich, da müssen wir auch extrem schauen. Das ist halt so, glaube ich, ein mitteleuropäisches Phänomen, dass wir sagen, ja, Klimawandel und wir müssen weniger Fleisch essen. Aber ich glaube, in vielen Ländern dieser Welt ist die Botschaft noch, das ist ja das, was wir immer hören im asiatischen Raum oder auch Indien, die was gerade extrem anziehen beim Fleisch. Und das sind natürlich, ja, ich bin neugierig, wie sich das wirklich dann verändert. Ja, weil da sind ja wir mit 9 Millionen Einwohnern oder Deutschland dazu, das ist ja eigentlich nichts, gell. Das muss man schon ganz ehrlich sagen, ja. Ist echt spannend, aber ich finde es trotzdem sehr, sehr gut, dass man da eigentlich Alternativen inzwischen anbietet und die was auch richtig gut schmecken.
Genau, ich habe da zum Beispiel eben einen Tofu, der heißt im würzigen Saftel, der ist in einer Paprika-Knoblauch-Marinade. Den habe ich deswegen entwickelt, weil ich mir gedacht habe, ich möchte halt auch Fleischesser dazu animieren, dass ein Tofu eben auch wirklich gut schmecken kann und man braucht da nichts anderes dann mehr machen, weil viele wissen ja nicht, wie sie einen Tofu jetzt würzen müssen, dass er gut schmeckt. Man kann einen Naturtofu genauso gut würzen, indem man da gewisse Gewürze oder Marinaden dazu gibt, damit er dann eben im Endeffekt gut schmeckt. Ich habe es halt in meinem Tofu schon im Vorfeld drinnen. Dadurch muss der Kunde dann eigentlich fast nichts mehr machen, als Gemüse oder irgendein Beilag dazu zu machen.
Und Soja ist ja für die Fruchtfolge gar nicht deppert, oder wenn man das in Betrieb einbringt, sehr genügsame Pflanzen her, immer sehr anspruchslos, wenn die Temperatur ein bisschen passt. Aber eigentlich muss ich sagen, der Klimawandel spielt uns ja für den Tofu voll die Hände. Ja. Also, dass das wärmer wird, können wir mehr Soja anbauen. Und Soja, was ich weiß, hat ja nach wie vor einen sehr guten Preis, oder?
Naja, der Preis ist heuriges Jahr ja eher am Sinken gerade. Aber ja, es ist jetzt für mich nicht schlimm, weil ich ja den Soja komplett für meine Tofu-Produktion nehme. Das ist wieder der Vorteil, dass man da auch was Eigenes hat, wo ich mein Produkt selber veredeln kann.
Das heißt, den lagerst du daheim und wird jede Woche frisch Tofu gemacht?
Genau. Ich produziere immer doppelt so viel, was ich in einem Jahr brauche, weil es kann ja auch mal sein, dass es hagelt in einem Jahr oder dass man nicht so glückt. Und deswegen haben wir immer doppelt so viel eingelagert, was wir eben dann verbrauchen. Das haben wir daheim eingelagert in Kisten und das funktioniert super.
Okay. Das heißt, du hast schon ein bisschen eine Vorsorge getroffen. Also
genau.
Konsumentinnen und Konsumenten können sich sicher sein, es gibt genug Waldviertler Tofu. Außer es explodiert heute nach dem Podcast die Nachfrage so, dass ich muss sagen, ich bin jetzt auch neugierig geworden. Also ich werde mir sicher einen bestellen.
Weil ich habe einen mit.
Du hast einen mit. Ja, dann kriegst du natürlich unverzüglich ein Feedback. Ja. Aber ich bin wirklich auch neugierig, ja, wie er dann schmeckt. Und ich habe ihn selber noch nicht gekostet, aber bin da wirklich auch sehr neugierig. Da, und allgemein, wenn du jetzt so in Betrieb anschaust, Glaubst, wird das auch mit dieser Kalbinnenmast weitergehen? Oder könnte es einmal passieren, dass du sagst, na, ich möchte mich nur noch auf die Tofu-Produktion spezialisieren? Oder ist es schon diese zwei Standbeine auch ein Zukunftsprojekt für euch beiden?
Wir hätten schon vor, dass wir mit der Kalbinnenmast weitermachen, weil es eben auch super in unseren Betrieb passt. Die Felder, eben auch die Frucht, wo wir unseren Wirtschaftsdünger ausbringen, die ist halt ganz anders, die ist viel vitaler, der Boden ist viel fruchtbarer, ist ganz klar.
Also wirklich dieses Thema Kreislaufwirtschaft
da. Ja, das ist sehr, sehr wichtig für uns. Es ist auch wichtig für die nächsten Generationen, dass man eben schaut, dass der Boden auch noch Generationen drauf noch immer fruchtbar ist. Und das ist halt auch ein sehr, sehr wichtiges Thema für uns.
Also das heißt, das wird auf alle Fälle mal so weitergeführt. Mhm. Und können Sie jetzt bei dir auch Bayerinnen, Bauern, Junge melden und sagen, du, wie war das, Isabel, kannst uns du mal ein bisschen eine Hilfestellung geben? Oder passiert sowas auch, dass ab und zu eine Nachfrage kommen schon? Beim Nino ist ja das schon ganz stark der Fall. Also ich habe gerade heute, wie ich zu dir hergefahren bin, da ins Studio, habe mich auch ein Bauer angerufen, da aus dem Bezirk Lierzen hier, und hat gesagt, wir organisieren gerade jetzt aufgrund vom Podcast einen Bus runter zum Nino. Mhm. Kommt bei dir das jetzt schon ein bisschen auch vor, dass sie sagen, ah, das muss ich mir mal anhören, oder ist das noch nicht so der Fall bis jetzt?
Mich fragen relativ viele Bauern eigentlich, wie wir unseren Soja kultivieren, wie wir das machen, wann wir anbauen, ja, wie man eben die Sojakultur eben führt, weil sie eben erfahren haben, dass wir einen Tofu machen. Und ja, natürlich hilfe ich ihnen da weiter, wenn sie noch keine Erfahrung
haben. Aber da geht es mehr um einen Soja und genau. Gar nicht so um einen Tofu, mehr oder weniger.
Ja, genau. Es hat uns jetzt vor zwei Wochen tatsächlich ein Betrieb angerufen, wo wir sie jetzt auch austauscht haben, der was jetzt auch angefangen hat zum Tofu produzieren. Und ja, haben wir sich gegenseitig eben Tipps gegeben, weil er macht eher mehr Tempeh, wir machen viel Tofu und ja.
Ja, ist ja schön. Also ich glaube, das ist ja wichtig innerhalb der Landwirtschaft, dass man sich da austauscht und Erfahrungen, weil dann wird das Produkt ja besser am Ende des Tages. Und ich denke, der Markt war ja groß genug, wenn man die Kunden erreicht. Mhm. Wenn du jetzt auf das kommende Jahr noch schaust oder auf die kommenden Jahre, gibt es irgendwas, was du denkst, das möchtest du noch als Innovation auf deinen Betrieb einführen? Sind noch Ideen da? Oder sagst du einmal, nein, das war jetzt eh schon mal ein Riesenschritt, das passt einmal so für mich? Oder seid ihr schon wieder ein bisschen am Überlegen, was ihr machen könnt?
Ja, sicher, wir wollen auch noch zusätzliche Produkte machen, aber das gebe ich jetzt noch nicht so preis. Ich habe irrsinnig viele Ideen, ich tue urgern Produkte entwickeln und von dem her freue ich mich eigentlich schon drauf, wenn ich diese Produkte dann präsentieren darf. Aber heuer sind wir mal am Haus bauen und dann kommt das Nächste.
Okay, ja, das ist also mal ein Nest bauen, oder?
Genau.
ist ja voll schön. Frage noch, du hast es ja erwähnt, du magst ja die Kochkurse und ganz am Anfang hast du gesagt, dir ist auch wichtig das Thema Ernährung. Beschäftigst du selber mehr mit dem Thema? Also nicht nur das zu kochen, sondern was hat die Ernährung für Auswirkungen auf unsere Gesundheit? Ist das ein Thema für dich, für Enk daheim das, oder wie schaut es da aus?
Das ist ein irrsinnig wichtiges Thema. Mein Papa hat eben auch Rheuma und dem ist wirklich eine Zeit lang überhaupt nicht gut gegangen. Und dadurch, dass wir daheim eben die Ernährung jetzt umgestellt haben, hat er überhaupt keine Schmerzen mehr. Das ist halt, da sieht man mal wieder, was Ernährung ausmachen kann. Und genauso auch, wie ich Bernhard kennengelernt habe, mein Mann, der hat Bluthochdruck gehabt. Und dadurch, dass wir jetzt auch unsere Ernährung umgestellt haben, hat er jetzt keinen Bluthochdruck. Also da sieht man mal wieder, was Ernährung alles ausmachen kann. Jetzt essen wir halt zu Hause oft einen Tofu oder irgendein Gemüsepfandl oder ja, einfach einen Aufstrich. Und das macht halt auch irrsinnig für meinen Körper, wenn du dich ein bisschen eine Umstellung machst in deinem Leben. Ja. Man muss ja nicht gleich sofort jetzt, okay, ich sage jetzt, ich bin jetzt von heute auf morgen Veganer oder Vegetarier. Man kann es ja schon klarweise immer umstellen. Sag jetzt, okay, jetzt schaue ich mal, dass ich einmal in der Woche auf ein bisschen gesünder auf dem Tag ist und dann gliedert sich das schon langsam ein und das merkt man aber dann auch im Körper.
Ja, voll schön, dass du das auch sagst, weil unsere Zuhörerinnen und Zuhörer schreiben uns da ganz oft eben zum Thema Ernährung. Das interessiert sie wirklich brennend. Wir haben auch schon echt tolle Podcast-Gäste zu dem Thema auch gehabt und Ja, auch, dass du das aus der Praxis so berichtest, wirklich von deinem Papa quasi angefangen bis zu deinem Mann, wo sich die Ernährung wirklich schon massiv anscheinend auswirken anfängt. Weil ich sehe es halt immer nur natürlich auch vom Thema des Übergewichtes, weil das fällt mir aber wieder total auf, dass halt schon in der Landwirtschaft wir ein Thema haben mit dem Übergewicht. Man glaubt immer, man arbeitet zu viel und man tut zu viel, aber die meiste Zeit sitzt dann da am Traktor. Das ist zwar fürs Hirn anstrengend, aber körperlich verbrauchst du halt dann da nicht die Kalorien, was du vielleicht verbrauchen solltest. Bei der Ernährung. Und darum ist es ganz, ganz wichtig, glaube ich, auch, dass wir in der Landwirtschaft, aber natürlich die Gesamtbevölkerung da mehr und mehr drauf hinschauen anfängt, was führen wir eigentlich für eine Kalorien zu. Weil das, glaube ich, macht viel mit uns. Ja,
ja, man muss auch dazu sagen, der Tofu hat überhaupt kein Cholesterin, ist auch noch zusätzlich deswegen auch ein super gesundes Lebensmittel. Das sage ich auch immer auf meine Kochkurse, weil viele haben ja auch Probleme mit zu viel Cholesterin im Körper. Und ja, wenn man da 2-3 Mal in der Woche einen Tofu einfließen lässt in die Ernährung, kann es sicher nicht schaden.
Wir haben aber natürlich jetzt schon bei tierhaltenden Betrieben die Ängste da, dass wenn immer mehr Menschen sich pflanzlich ernähren, das will man als Rinderbauer nicht hören, als Milchbauer nicht hören, warum essen die keinen Käse, nicht mehr, kein Joghurt, keine Milch. Die Ängste hast du nie gehabt, dass das irgendwie zu werden könnte, die pflanzliche Ernährung.
Es gibt pflanzliche Produkte, die was überhaupt nicht okay sind in meiner Hinsicht. Da wird was reingemischt, das was nicht gesund ist für den Körper. Wenn man jetzt sagt, man ist vegan, heißt es nicht gleich, dass man gesund lebt. Ja. Es gibt da so Fleischalternativen. Da denkst du, was ist da drin? Da ist nur irgendein Zeug drinnen, das was absolut nicht gut ist für den Körper. Erstens. Und zweitens kommt es von irgendwo daher, aus der Welt, was mehr Kilometer hinter sich hat, was ich mein Leben geflogen bin. Von dem her heißt vegan nicht gleich gesund, erstens. Und ich meine, ich kann es nur von mir sagen, meine Ernährung ist eigentlich alles. Ich esse gerne Käse, ich esse gerne Joghurt. Ich esse gerne einen Tofu und ich esse aber auch gerne Fleisch. Und wenn man auf das Ausgewogene schaut, dann kann es noch besser werden. Weil wir importieren teilweise wirklich billige Lebensmittel und das muss nicht sein. Wenn wir schauen, dass aus Österreich kommt, dann sollte man auch keine Probleme haben mit der Vermarktung.
Und ich denke mal, vielleicht, wenn mehr und mehr Betriebe auch so alternative Wege gehen, wie es ist jetzt, ist daheim am Betrieb macht, dann braucht man vielleicht auch die Angst nicht haben, dass da irgendwo das Überleben dann nicht mehr möglich ist. Also ich glaube, man muss sich da immer wieder ein bisschen öffnen und Wirtschaft heißt ja auch, sich immer wieder zu verändern. Ich glaube, es bleibt nichts 50, 60, 70 Jahre gleich, sondern ich glaube, das ist das Normale, die Veränderung ist normal und nicht das quasi, was immer gleich bleibt.
Genau.
So glaube ich, ist es im ganzen Leben. Und darum, ich versuche da auch immer wieder in meine Vorträge zum Beispiel auch die Ängste ein bisschen zu nehmen, weil ich glaube, ja, wenn die kein Milch nicht mehr trinken oder kein Fleisch nicht mehr essen, ich glaube, erstens geht es nicht so schnell. Zweitens, glaube ich, wird es immer einen Teil der Bevölkerung geben, der was Fleisch isst. Ich glaube eher, das Thema wird viel mehr als das sein mit dem Thema Laborfleisch. Ja. Weil natürlich, wenn das wirklich einmal kommen sollte, dann ist das natürlich für viele die tolle Alternative, weil es braucht kein Tier nicht mehr sterben und ich kann trotzdem Fleisch essen. Das wird meines Erachtens viel gefährlicher, als wir wirklich der Weg in die pflanzlichen Alternativen, wenn die ehrlich produziert sind. Ja.
Ja.
Du gehst einen anderen Weg, du kochst auch was anderes, das finde ich total schön. Und ja, ich glaube, das ist eine wichtige Botschaft für alle Zuhörerinnen und Zuhörer, dass man da schon schauen sollte und bewusst einkaufen sollte.
Ja, und auch wenn es jetzt vegane Produkte sind, man muss nicht immer Produkt kaufen, das was irgendwo herkommt, weil auch wenn man jetzt sagt, okay, hat weniger CO2-Abdruck, ist für mich persönlich Regionalität wichtiger und schon einfach, dass die Zutatenliste so kurz wie möglich gehalten wird, weil umso gesünder ist dann im Endeffekt das Lebensmittel.
Ja, genau. Ja, Isabel, dann sage ich in diesem Sinne danke fürs Gespräch. Danke, dass du zu meinem Podcast gekommen bist, zum Wer nichts weiß, muss alles essen. Ich glaube, das hat heute wieder mal perfekt gepasst zu dem Titel unseres Podcasts. Ich kann dir nur ganz viel Freude und Begeisterung wünschen auf deinen Hof und weiterhin so viel Schaffenskraft. Bei allem, was ihr jetzt vorgenommen habt. Ja, danke, Isabel, dass du gekommen bist.
Ja, voll gerne. Dankeschön.
Danke. Und ich freue mich, wenn es nächstes Mal wieder dabei seid, wenn es wieder heißt, wer nichts weiß, muss alles essen. Ich freue mich schon wieder auf die nächste Podcast-Folge. Und mir taugt es immer, wenn man so innovative Menschen dabei haben kann. Und das war heute wieder echt ein schönes Gespräch mit dir, Isabel. Danke.